Guten Morgen. Wir reden heute über Hoffnung wagen. Und solche, die lange haben müssen warten auf Hoffnung, das ist IB, gell? Nicht wahr? Gestern war es endlich so weit gewesen. Ich habe überlegt, den letzten Meistertitel haben sie ein halbes Jahr, bevor ich auf die Welt gekommen, gefeiert. Das ist schon ein kleiner Kehr, nicht wahr? Und sie haben Jahr für Jahr gehofft, dass vielleicht wieder etwas werden könnte. Mal sind sie abgestiegen, wieder raufgekommen, wie auch immer. Das ist ein kleiner Runde gegangen. Aber gestern ist dann endlich die Fete losgegangen. Ein paar hätten vielleicht lieber, wenn es Thun wäre, aber wir gehen es eben natürlich von Herzen. Und es ist wieder so Hoffnung, die endlich hat wie Erfüllung gefunden. Und heute geht es um Hoffnung. Wir reden über Apostelgeschichte 9 bis 12. Das sind die vier Kapitel, die ich bekommen habe. Und es ist ganz eine interessante Phase in der Apostelgeschichte. Bis so circa Apostelgeschichte 7 hat sich ja alles in Jerusalem abgespielt. Und dann plötzlich haben wir die Verfolgung, die eintritt nach der Hinrichtung von Stephanus. Und dann verteilen die sich überall. Und jetzt in den Kapitel 9 bis 12 sehen wir, wie der Petrus von Jerusalem weggeht, nach Judäa und kommt nach Lydda, kommt später nach Joppe und dann geht er nach Caesarea und in Kapitel 11 sind sie schon zu Antiochien. Es ist wie die Entwicklung aus Jerusalem raus. Das, was Jesus ihnen gesagt im Kapitel 1, Vers 8, das heisst, und ihr werdet die Kraft vom Heiligen Geist empfangen, die auf euch wird kommen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und heute wird die Hoffnung wagen, die Thematik anhand von zwei Personen anzuschauen, von Petrus und von Barnabas. Zuerst zum Petrus. Der Petrus hat eigentlich das Gleiche gemacht wie sein Meister, wie Jesus. Er ist durch Judäa gezogen und hat angefangen, überall, wo er ist hergekommen, hat er die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Und die ist begleitet worden von Wunder und Zeichen. Menschen sind geheilt worden, Menschen sind befreit worden. Und die Bibel ist so nett und hat ein paar von diesen Momenten aufgezeichnet. Zum Beispiel, wenn er unter auf Lydda kam, ist er im Gelähmten Aeneas begegnet. Ich stelle mir so vor, der Petrus kommt in ein Dorf und schaut, wo ist die schwierigste Situation? Ah, da ist ein Gelähmter, super, dann nehmen wir, der wird geheilt. Jedenfalls lesen wir dann, Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Das finde ich ein bisschen zuversichtlich. Steh auf und mach dein Bett. Er hat das Gleiche gemacht, wie Jesus es gemacht hat. Im selben Augenblick konnte Aeneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda und von der Sharon-Ebene sahen den Geheilten. Da wandten sie sich dem Herrn zu und glaubten an ihn. Die Ursache, dass die Leute glaubt, ist nicht in erster Linie in Petrus seine Predigt gewesen, sondern die handfeste Predigt, dass jemand ist geheilt wurde, dass ein Gelähmter ist geheilt wurde. Darum ist es gut, dass wir jeden Sonntag für Kranke beten. Und ich glaube, das setzt etwas frei, wenn Menschen geheilt und befreit werden, dass rund um alles anfängt zu tun und zu sagen, dorthin muss ich gehen. So ist es dann auch gegangen. Von Joppe, Joppe ist in der Nähe von Lydda. Dort ist eine Frau gestorben, die Frau namens Tabitha, war eine junge Frau, die viel Gutes hat. Dann hat die gedacht, ja, was machen wir? Die Doktor können nicht mehr helfen, das ist fertig, vielleicht der Petrus. Hey, Leute Geschichte, der Petrus geholt, der Petrus kommt, geht zu dieser Frau, schickt alle Trauernden raus, wie das Jesus hat gemacht, und sagt, stand auf, und die steht von den Toten auf. Und dort wieder das Gleiche. Es heisst dann, das ist ein paar Verse später, heisst es dann, das ganze Dorf hat an Jesus geglaubt. Weil sie haben gesehen, das ist real, was da passiert. Und Petrus kommt eigentlich jetzt für die nächste Geschichte, wo wir drin reingehen, das war jetzt nur meine Einleitung, der Petrus kommt so aus einem geistlichen Höhepunkt. Oder? Petrus hat so viel cooles Zeug erlebt. Er ist zwar in einer kleinen Absteigung gewohnt, weil es heisst, er ist beim Simon, dem Gerber, wohnen. Der Gerber ist der das Leder macht. Und ich habe gelesen, das stinkt anscheinend furchtbar. Die Leute waren nicht die beliebtesten. Also es war nicht das Nobelhotel, wo der Petrus ist gegangen. Aber er konnte irgendwo wohnen. Aber geistlich gesehen war der Petrus auf einem absoluten Höhenflug. Und er denkt, so kann es weitergehen. Jedenfalls lesen wir dann im nächsten Kapitel, im nächsten Abschnitt, ganz eine interessante Szene, nämlich dort, wo Gott wahrscheinlich denkt, jetzt ist es Zeit, dass die Botschaft eben aus Judäa rauskommt, aus Samaria rauskommt, bis ans Ende der Welt. Dass nämlich endlich mal ein Nicht-Jude das Evangelium erfährt. Und hat er sich ganz einen guten ausgewählt, nämlich der Cornelius. Der Cornelius war ein römischer Offizier, also nicht der beste Freund der Juden. Spannend ist aber, dass er den Juden viel Geld hat gespendet, den Synagogen, den Armen, und hat viel gebetet, hat eine Beziehung wie zu Gott gepflegt. Und er schickt Gott den Engel zum lieben Cornelius und erscheint ihm. Und dann denke ich so, was ist echt die Botschaft, die der Engel bringt? Da kommt mal ein Engel, ich will da mal einen sehen. Jedenfalls kommt ein Engel und was sagt er dem lieben Cornelius? Sagt, Gott hat deine Gebete gehört, schick ein paar Männer nach Joppe und hol den Petrus. Da hat er etwas zu sagen. Das war im Fall 60 Kilometer. Google Maps sagt 12 Stunden laufen. Jedenfalls hat der Cornelius gedacht, ja, ein Engel. Ja, wir schicken ein paar Leute zum Petrus. Aber ich finde es mega spannend, dass der Engel dem Cornelius nicht das Evangelium sagt. Weil Gott schon einen Engel schickt. Aber das war eben Petrus sein Job, das dem Cornelius zu sagen. Es ist ja spannend, dass im Moment im Nahen Osten ganz viele Leute so Jesus-Erscheinungen haben in den Träumen. Jesus begegnet ihnen im Traum. Aber interessant ist, dass sie durch das noch nicht zu Christen werden. Es braucht noch jemanden, der ihnen erklärt, was die Erscheinung bedeutet. Was der Jesus genau gemacht hat. Es braucht immer Menschen. Gott braucht Menschen, um anderen Menschen Hoffnung zu bringen. Der Petrus ist von Gott auserwählt worden als der Hoffnungsbringer. Das Wagnis müssen eingehen, zu einem Cornelius zu gehen, damit Hoffnung in das Haus ist gekommen von Cornelius. Und für den Petrus war es nicht ganz easy gewesen. Der Petrus ist zur gleichen Zeit auf dem Hausdach am Betten. Er hat wahrscheinlich gedacht, auf dem Dach stinkt es vielleicht ein bisschen weniger. Er ist dort hochgegangen beten, hat eine Routine gehabt zum Betten. Jedenfalls hat er in dem Moment eine Vision. Es kommt ein Tuch aus dem Himmel und dort drauf sind alle möglichen Tiere, die der Petrus noch nie hat gegessen. Als Jude ist er geprägt worden, hat er eine Geschichte mitbekommen. Und ein Teil von dem war, du darfst keine unreinen Tiere essen. Und der Petrus hat gesagt, das lange nicht an. Und Gott hat gesagt, iss Petrus. Und das heisst, er hat grossen Hunger gehabt. Es war kurz vor dem Mittag, da hatte ich manchmal schon grossen Hunger. Jetzt kommt es gleich mal. Zwar ein Gipfeli gegessen vorher. Aber es geht uns, oder? Da kommt der grosse Hunger. Ich finde es zwar manchmal lustig, wenn wir von Hunger reden. Ich glaube, es gibt Leute, die haben viel mehr Hunger als wir. Aber manchmal geht es mir gleich so, als ich Hunger habe. Jedenfalls hat der Petrus grossen Hunger gehabt und dann kommt das Tuch. Ich weiß nicht, was der Petrus genau sein Problem war, weil wenn ich dort eine Säule gesehen habe, hatte ich schon gedacht, ja, merci. Es ist im Fall super Veredelungsmaschine. Du hast vorne Brokkoli und Rüebli und Salat rein und dann kommt das Kotelett raus. Aber der Petrus hat das nicht einordnen. Das ist für ihn nicht gegangen. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und nachher kommt noch der Hammer. Sagt Gott, schau, Dunge an der Haustür stehen zwei Männer, geh mit denen mit. Und das war für den Petrus vielleicht noch verrückter gewesen. Er hat gemerkt, jetzt muss ich in ein Haus von einem Heid gehen. Von einem römischen Offizier. Ich soll dort reingehen. Das war für ihn absolut verboten gewesen als Jude. Das ist etwas für den Petrus gar nicht gegangen. Und das fordert mich raus, und Petrus seine Reaktion. Ich nehme an, das war eine Szene von vielleicht 10 Minuten, vielleicht war es eine Szene von einer halben Stunde. Und der Petrus wirft seine ganze Erfahrung über den Haufen und sagt, ich bin gehorsam und ich gehe. Und ich habe mich gefragt, bin ich bereit, wenn Gott mir Sachen sagt, zu sagen, okay, ich mache den Schritt, auch wenn er für mich rational nicht so logisch ist. Manchmal sind Gottes Schritte für uns rational nicht so logisch. Es kann ganz einfach sein, jemanden in meinem Gob anzusprechen. Im Moment können wir nicht ins Migros, dann gehen wir ins Gob. Oder einem Nachbar Blumen zu bringen. Oder einmal bin ich einkaufen im Migros, genau, mit einem Kind. Und habe dort so eine wunderbare Fleischmarinade gesehen. Und dachte, ich kaufe mir. Und dann bin ich daheim. Und dann merke ich in dem Moment, als ich heimkomme, dass der Herr mir sagt, ich soll die jemandem verschenken. Und jetzt habe ich halt keine Fleischmarinade. Aber es war in dem Moment für mich so ein kleiner Schritt gewesen, zu sagen, okay. Das ist so etwas, was Gott von mir will und ich verschenke, das ist okay. Das sind ganz kleine Sachen. Manchmal gibt es auch größere Herausforderungen. Zum Beispiel haben wir bei uns zwei eine Familie, die Familie Arecker. Die hat ein super idyllisches Leben gehabt. Im Obersimmental haben sie lange gewohnt. Im Sommer sind sie zu Berg, haben dort so coole von anderen Bauern geschaut. Als Lohn haben sie die Milch bekommen, also sprich der Käse. Der Käse hat der Beat im Winter verkauft und haben ein ganz schönes, ich sage jetzt, idyllisches Leben gehabt, bis irgendein Gott kommt und sagt, ich werde im Fall, dass ihr auf Peru geht in Mission. Und ihr seht, das Bild ist in Peru aufgenommen. Und das beeindruckt mich, zu sagen, ach, wir sind gehorsam. Gott will uns etwas Neues hineinrufen. Oder ein anderer bei uns vor der Gemeinde, der Martin, der hat bei MOB gearbeitet, hier im wunderschönen Simmental gelebt. Bis Gott irgendwann sagt, geh in die Mission. Das ist ja noch easy, die Mission, aber wir müssen noch schauen, wo der Herr hat müssen. Auf Jakutsk heisst es. Das ist irgendwo Sibirien, im weiss auch nicht was. Ich habe dort mal hergeschaut auf Google, dann zoomst du raus, dann siehst du nichts, dann siehst du nichts, dann siehst du nichts, dann siehst du nichts und irgendwann siehst du Russland. Also das ist wirklich in Pampa. Im Winter wird es dort minus 50 Grad. Das heisst, wenn du ein Auto hast, das du nicht kannst, in ein Garage tun kannst, musst du den ganzen Winter laufen. Weil kaum stellst du den Keim abgefroren sein. Den bringst du nicht mehr an bis in den Frühling. Er schickt die herrlichsten Bilder, der Martin. Das ist immer super, seine Missionsberichte sind herrlich. Aber wie die Bereitschaft zu sagen, ich bin bereit, Gott sagt mir, ich soll dorthin gehen und ich gehe. Oder der andere grüne Wald, der von Zürich auf die Stadt kommt, in die Lohne, das kann ich zwar jetzt noch eher verstehen, aber gleich, das ist ein riesen Schritt. Und er sagt, ich mache das, weil Gott das von mir will. Vielleicht sind es kleinere Sachen. Vielleicht ist es irgendeine Veränderung in der Nachbarschaft. Und ich merke, ich muss mich auf etwas Neues einlassen. Vielleicht ist es, Gott mir einen neuen Job anbietet in der Gemeinde. Oder wie sagt, schau, in diesem Arbeitsbereich möchte ich dich brauchen. Sehe ich eine Begabung bei dir. Und setze dich dort ein. Und das hat manchmal mit einem mutigen Schritt zu tun, zu sagen, okay, ich bin bereit, steht da rein. Vielleicht heisst es, jemand Neues in Kleingruppe aufzunehmen, irgendwo eine Veränderung zu erleben und zu sagen, Herr, ich bin bereit, ich sehe, das ist dein Schritt und ich bin bereit, da zu gehen. Auch wenn es für mich rational nicht Sinn macht. Und der Petrus hat innerhalb von wenigen Minuten hat er gesagt, ich bin bereit zu gehen. Das Coole ist, er hat noch recht viel Weisheit eingeschaltet und hat noch 6 Freunde mitgenommen. Und er denkt, das, was ich jetzt hier mache, ist vielleicht ein bisschen heikel. Der Jakobus, Jerusalem, hat vielleicht nicht so Freude. Darum nehme ich gescheiter noch ein paar mit, die es dann miterleben. Darum ist es auch gut, wenn wir manchmal noch selber denken. Das hat Gott ihm nicht gesagt, er hat es zum Glück gemacht. Aber Petrus ist gegangen und war gehorsam. Und die Predigt, dort, wo er dann hatte, Caesarea hat es also in sich. Darum möchte ich euch die kurz vorlesen. Und ich darf gerne mitlesen. Apostelgeschichte 10, ab Vers 38. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Sie sind Zeugen, weil sie es erlebt. Wir sind auch Zeugen, weil wir etwas erlebt von Gott. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich, als er auferstanden, gezeigt. Jetzt wird es ganz spannend, wem das sich Jesus dann zeigt. Weil, ich finde das so spannend, Jesus steht von den Toten auf, jetzt hat er den Tod besiegt, jetzt ist der Find ein für alle Mal geschlagen, das Problem vor Sünde ist gelöst. Jesus hat der Lösung für alle Menschen geschaffen. Und dann, was macht er? Er könnte doch zu Jerusalem irgendwo in den Tempel stehen und sagen, jetzt glaubt an mich. Jesus nicht gemacht. Das heisst, allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte. Nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und die Toten das Urteil sprechen wird. Finde ich noch spannend, was sie alle verkündigen. Heute ist so, in Evangelisationslehre und so entwickelt sich immer mehr die Sicht, dass wir sagen, wir laden Leute zu einem besseren Leben ein, wenn sie Christ werden. Das machen wir absolut. Aber der Petrus hat hier gesagt, verkündet ihnen, dass er der Richter ist von den Lebenden und von den Toten. Irgendwo hat das Evangelium trotzdem eine Klarheit. Und wir dürfen, dass Menschen sagen, dass sie errettet werden. Dass es eine Rettung ist. Ich finde es mega spannend, dass sich Jesus nur den Jüngern hat gezeigt. Paulus schreibt neunmal, dass Jesus 500 Nachfolger ist erschienen von ihm. Wir lesen von den Emmaus-Jüngern, wo Jesus ist begegnet. Wir lesen aber nie, dass Jesus einem Volk, Nichtgläubigen, wäre begegnet als Auferstandene. Weil das ist die Aufgabe der Zeugen. Jesus erscheint nicht in einem Engel unserem Nachbarn und erzählt ihm das Evangelium. Das ist mein Auftrag. Weil ich bin der Zeuge. Ich habe gezeugt von dem, wo Gott ist. Und darum habe ich einen Auftrag, Zeuge zu sein. Es fordert mich mega raus, weil ich merke, ich lebe den Auftrag nicht in dem Mass, wie ich könnte. Aber Gottes Logik, Gottes Mittel für Menschen zu erreichen, sind hier und ich. Wir sind die Hoffnungsträger, wir sind die Hoffnungsbringer. Und Petrus hat gesagt, selbst wenn es für mich absolut außerhalb von meiner Tradition, von meinem Vorstellungsvermögen ist, ich bin bereit, dem Cornelius das zu erzählen. Und er hat gewusst, er ist der Zeuge. Wir gehen von Petrus, wir kommen am Schluss nochmal auf ihn zurück, aber wir gehen zum Barnabas. Barnabas war ein anderer Hoffnungsbringer, ein Hoffnungsträger. Das ist ganz eine interessante Persönlichkeit. Wir lesen relativ wenig von ihm, aber trotzdem ist er sehr wichtig, ihr werdet es merken. Er kommt in der Apostelgeschichte 11 vor, aber ich fange ganz vorne an, wo wir ihm das erste Mal begegnen, damit wir ein bisschen den Kontext haben. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie die Gläubigen füreinander haben gesorgt. Sie haben Häuser verkauft, damit die Armen Geld bekommen. Sie haben es füreinander da gewesen. Und dann lesen wir dort Kapitel 4 ab Vers 36. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern. Den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Kurzer Nebensatz zu Geldströmen finde ich sehr spannend, dass er alles Geld, das er eingenommen hat, nicht direkt den Armen gegeben, sondern hat er der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde hat es den Armen verteilt. Gut, das können wir so anders mal weiter auslegen. Aber was ich eigentlich wollte sagen, die Apostel, hey, dem Barnabas, dem Josef, einen neuen Namen gegeben. Ich sagte, Josef, das passt irgendwie nicht zu dem. Der ist so ermutigend. Das ist so eine Hoffnungsgranate. Dem sagen wir ab sofort Barnabas. Das machen wir heute selten, Leute neue Namen geben. In der Schule ist sehr zum Negativen mit den neuen Namen. Aber hier hat der Apostel gefunden, wir sagen dem Barnabas. Weil das ist so einer, der so ermutigend, so viel Hoffnung in Situationen bringt. Dem sagen wir einfach anders. Und es ist auch so weitergegangen. Zum Beispiel in Kapitel 9 lesen wir, wie der Paulus seine Jesus-Begegnung hat, kommt auf Damaskus, der Aeneas kommt zu ihm, heilt ihn und er wird zu einem wichtigen Element der Gemeinde in der kürzesten Zeit dort in Damaskus. Fährt an zu lehren, über Jesus zu predigen, bis es denen dort zu viel wird und sagen, der muss weg, der Paulus. Kurz vorher war er noch Christenverfolger, nicht wahr? Dann seilen sie dort über die Stadt Murab. Der Paulus kommt auf Jerusalem und denkt, jetzt muss ich endlich mal mit dem Jakobus, mit dem Johannes, mit dem Petrus reden, damit ich sicher bin, dass das, was ich erlebt habe, auch Hände und Füße hat. Er hat wie einen Auftrag wollen, dass er eine Legitimation hat, das zu glauben, was er glaubt. Dann kommt er aber dorthin und die Herren sagen, jetzt. Das ist uns viel zu heiss. Das ist viel zu gefährlich, weil es ist nicht lange her, ist der Petrus selber im Gefängnis gewesen, weil der Herodes einen Kopf kürzer machen wollte. Und ich denke, das ist auch irgendeine heikle Masche aus dieser Richtung und der Paulus, dem trauen wir nicht. Zum Glück war der Barnabas dort. Der Barnabas hat gedacht, das muss vom Herrn sein. Das muss vom Herrn sein. Das war außerhalb von seinem Vorstellungsvermögen. Wisst ihr, was ich meine? Das war der Christenverfolger Nummer 1. Dann sagt er, ich nehme mich dem Paulus an. Ich tue meine ermutigende Art, dem Paulus zugunsten zu werden. Mit dem sein ganzer Ruf eigentlich aufs Spiel gesetzt. Und hat der Paulus in den Kreis der Apostel geführt, heisst es. Nur weil der Barnabas das gemacht hat. Sonst wäre der Paulus vielleicht unverrichtete Dinge abgezogen und wäre so heimgegangen. Aber weil ein Barnabas war da und der Paulus hat geglaubt, ist der Paulus am Schluss dort gestanden. Es geht sehr ähnlich weiter. In Kapitel 11 lesen wir, dass die Christen oder die Juden, die sie da geflohen, weil sie an Jesus geglaubt haben, überall angefangen, von Jesus zu erzählen. Und dass sie unterschiedliche Gemeinden standen, aber die meisten haben das eigentlich nur Juden erzählt. Weil so waren sie geprägt. Ausser ein paar wenige in Antiochia haben plötzlich angefangen, das auch den anderen zu erzählen. Den Nicht-Juden, also den Heiden, also uns. Jedenfalls, die haben sich auch für Jesus entschieden und irgendwann gehört das der Jakobus und der Petrus und denken, ui, das, wir wissen ja schon, dass der Petrus beim Cornelius war, aber ich glaube, es sollte mal einer schauen. Und dann werden sie ausgewählt, dann denkt der Barnabas, der macht das sicher gut, der ermutigt die positiv, wir schicken den mal dorthin. Jedenfalls kommt der Barnabas in die Gemeinde und dann, wir lesen folgendes dort, der Apostelgeschichte 11. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Hier sehen wir wieder den Mutiger, der Hoffnungsbringer Barnabas. Er kommt her und macht allen Mut. Denn er hatte, Achtung, einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt, das brüchen wir, und hatte einen festen Glauben, das brüchen wir unbedingt. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glauben, ständig an. Also der Barnabas mit seiner Art, mit seiner hoffnungsbringenden Art kommt auf das Antiochia und die Gemeinde fährt noch viel mehr anfangen zu explodieren. Sie wächst, da kommen Leute dazu und irgendwann merkt er, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich brauche eine Hilfe. Dann kommt ihm in den Sinn, das war doch mal der Paulus vor Jahren, den ich doch zu Jerusalem getroffen habe. Und, wir lesen zwei Verse später, schließlich reist er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Das ist eine eigentlich unscheinbare Stelle im Neuen Testament. Aber ich finde, es ist so kraftvoll. Weil der Barnabas hat gemerkt, jetzt brauche ich Hilfe und geht der Paulus holen. Der Paulus, der Superapostel, ist nicht einfach der Superapostel gewesen, weil er es war. Es hat einen gebraucht, der ihn gefördert und ihn geglaubt. Und das war der Barnabas gewesen. Ich glaube, es war sehr geführt vom Heiligen Geist. Und hat sich der Paulus genommen, hat sich gewagt, in den Mann zu investieren. Und der Paulus hat ein ganzes Jahr gehabt, wie eine Lehre beim Barnabas. Und hat von Barnabas gelernt, was es heisst, eine Gemeinde zu führen, was es heisst, Menschen zu Jesus zu führen, wie das aussieht, wie eine Gemeinde funktioniert. Und ich glaube, das, was der Barnabas dem Paulus hat gezeigt in diesem Jahr, ist für den Paulus zum Modell geworden, das er überall auf der Welt hat davon anwenden. Weil einer war, der ihn geglaubt hat. Der Paulus hat einen Förderer gebraucht. Und das war der Barnabas. Sonst würden wir heute vielleicht merklich wenig lesen von Paulus. Die zwei haben dann irgendwann ist dann der Prophet Agabus gekommen. Ich glaube, es war der Agabus. Und hat gesagt: Jetzt ist die Zeit, dass ihr zwei eine Missionsreise macht. Jetzt müssen noch mehr Menschen von dem hören. Und ihr seid ausgesendet. Jedenfalls eine Gemeinde sind ausgesendet. Die zwei sind gegangen, haben noch Johannes Markus mitgenommen. Er dachte, den können wir brauchen. Die gehen auf eine Reise, kommen dann auf die verschiedenen Inseln und Orte, erzählen überall das Evangelium. Und es war eine sehr erfolgreiche Geschichte gewesen. Jedenfalls irgendwann sagt der Johannes Markus: Du, mir ist es im Fall zu viel. Ich mache nicht mehr, das ist mir im Fall ein bisschen zu geil, die Pace, die dir anschlägt. Und ich bin aussen. Jedenfalls machen die zwei dann ihre Missionsreise fertig, kommen wieder auf Antiochia. Sie sind einen Moment dort. Und ein bisschen später ist es viel so: Paulus, Barnabas, es ist Zeit, dass wir wieder mal die Gemeinde besuchen, schauen, wie es ihnen geht und noch ein paar neue gründen. Und dann hat der Barnabas eine super Idee und sagt: Paulus, komm, wir nehmen den Johannes Markus mit. Dann sagt der Paulus: Nein. Die Pfeife kann ich nicht brauchen. Der ist nicht bereit, sich zu steinigen. Der ist nicht bereit, Schiffbruch zu erleiden. Der ist nicht bereit, sich loszupeitschen. Die Pfeife können wir nicht brauchen bei dem, was wir da machen. Dann sagt der Barnabas: Nein. Die glauben schon, dass der sehr Potenzial hat. Und das hat einen riesigen Streit zwischen den beiden gegeben. Bis der Paulus hat gesagt: Weißt du was, Barnabas ist mir eigentlich gleich. Ich nehme den Silas mit, das ist ein Wildsau. Ich gehe mit dem auf meine Missionsreise. Und der Barnabas hat gesagt: Nein. Ich glaube an den Johannes Markus. Und ich gehe mit ihm. Sie sind separat gegangen. Ich weiß nicht, irgendwann haben sie sich wahrscheinlich nicht versöhnt. Aber leider lesen wir fast nicht mehr von Barnabas, weil der Schreiber von Apostelgeschichte, Lukas, ist mit dem Paulus unterwegs gewesen. Darum lesen wir merklich wenig von dem, was der Barnabas auf dieser Missionsreise mit dem Johannes Markus hat erlebt. Ich finde es aber unglaublich stark von Barnabas, dass er sagt: Ich bin bereit zu verzichten auf meine Hammerreise mit dem Apostel Paulus. Der Barnabas hätte ich in der Apostelgeschichte überall aufgeführt sein, auf diesen grossartigen Erweckungen, die der Paulus hat erlebt. Als zweite Hand von Paulus, aber er sagte, nein, ich bin berufen als Hoffnungsbringer für den Johannes Markus. Das ist gar nicht mein Auftrag, mit dem mitzugehen. Mein Auftrag ist, in diesen Mann zu investieren. Jahre später schreibt der Paulus in seinem letzten Schriftstück, das wir von ihm haben, im 2. Timotheusbrief, fast am Schluss, schreibt er dem Timotheus, bring, wenn du kommst, Markus mit. Wäre mir beim Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine grosse Hilfe. Der Paulus hat plötzlich gesehen, das, was der Barnabas mit dem Markus gemacht hat, ist ja der Wahnsinn. Der Mann hat sich entwickelt, den brauche ich unbedingt hier als Hilfe. Und schreibt ihm Timotheus, bring mir unbedingt den Johannes Markus, weil der ist mir eine grosse Hilfe hier. Das, was der Barnabas hat gemacht, in sehr demütiger Art, nicht auf den grossen Zielen, hat so eine grosse Auswirkung in einem Leben. Und wir sind berufen, Hoffnungsbringer zu sein, dort, wo Gott uns berufen hat, in Menschen zu investieren. Und ich glaube, Gott ruft uns und zeigt uns Menschen, wo wir uns investieren sollen. Wenn wir den Barnabas nicht hätten, würde uns vieles fehlen, Bibel. Seine hoffnungsbringende Art hat es vielleicht ein paar Sachen bewirkt. Ich zähle mal auf. Erstens, er war maßgeblich beteiligt am Wohlergehen der Urgemeinde, weil er ja vielleicht Land gespendet hat. Er hat dem Paulus Zugang verschafft in den Kreis der Apostel. Er war beteiligt am Wachstum der ersten grossen christlichen Heidengemeinde in Antiochia. Er war der Mitbegründer der ersten Missionsbewegung und er ist Ausbildner und Förderer von Paulus und von Barnabas. Johannes Markus. Wenn wir den Barnabas nicht hätten, würde uns wahrscheinlich mehr als die Hälfte vom Neuen Testament fehlen. Wir hätten keine Paulusbriefe und wir hätten kein Markus-Evangelium. Weil sich keiner berufen und gesagt, ich bin ein Hoffnungsbringer. Ich investiere mich in Menschen. Ich suche nicht den grossen Raum, sondern ich tue das, was Gott mir nicht beauftragt. Wenn ich noch eine Geschichte erzähle. Der Edmund McIlhenny, der hat auf Avery Island gewohnt. Das ist ein wunderschöner Ort. Das war um 1850 um. Er hat dort gewohnt mit seiner Familie, er war sehr wohlhabend, er hatte grosse Sandminen. Der Sandabbau war dort wichtig. Das ist ein Ort im US-Staat Louisiana. Das ist so eine, wir haben es auf Google Maps nachgeschaut, das ist so eine Erhöhung in so einer Sumpflandschaft. Und dort konnten sie anscheinend Salz abbauen. Oder Sand. Das steht. Jetzt habe ich es, weiß ich es nicht mehr. Aber das steht da. Salz. Salz war es. Jedenfalls überkommt er ungefähr um die Zeit von einem Freund, das war während des amerikanisch-mexikanischen Krieges, ein paar Chili-Samen geschenkt. Und wahrscheinlich sind die aus Mexiko gekommen, irgendwie aus dem Krieg. Und der Typ hat die Chili-Samen mitgebracht und hat die dem Edmund geschenkt. Und er denkt, ja, Samen, was machst du mit denen? Du hast den Boden und schaust, was passiert. Und kurz darauf runter hat die ganze Insel müssen flüchten, der ganze Bundesstaat quasi, hat alles müssen flüchten wegen dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und wo die Familie Jahre später ist zurückgekommen, ist dort alles flach gewesen. Alles kaputt, Sandminen, alles zu Hudl und zu Brosmen. Und die ganze Bevölkerung hat gesagt, hier bleiben wir sicher nicht wohnen. Ausser der Edmund hat gesagt, Mama, ich wage es, noch einmal Hoffnung zu setzen in die Insel. Das Einzige, was ihm ist geblieben, waren so ein paar Chili-Pflanzen gewesen. Weil er sonst nichts gewusst zu machen hat, er denkt ein bisschen umpröbeln mit diesen Chilis und hat die einfach verstampfen und vermusen. Und es hat eine Soße gegeben, hat die Soße probiert, hat gefunden, das ist jetzt noch nett. Er hat seine Frau gegeben zu probieren, die hat gefunden, das ist der Knaller. Und dann hat er irgendwo auf der Insel so ein paar alte Parfümflaschen gefunden, hat er drin seine Soße abgefüllt und ist zu verschiedenen Händlern gegangen und hat denen gesagt, du, können wir das brauchen. Die haben das probiert, sie waren alle begeistert und haben gesagt, bring das mehr von diesem Stoff, das können wir super verkaufen. In jeder Fall hat er angefangen, Chili anzubauen im grossen Stil und hat angefangen, die Sauce zu machen und zu verkaufen. Das Unternehmen ist heute immer noch in Familienbesitz. Verkauft seine Flaschen in 180 Ländern. Pro Jahr 150 Millionen Flaschen. Weil einer sich hat gesagt, das ist mir doch gleich, wenn hier alles kaputt ist. Ich bleibe da und ich hoffe es, dass hier noch etwas Gutes passieren kann. Ich wage es, hier zu hoffen. Und das ist unsere Herausforderung, als Christen zu sagen, ich wage es nochmal, Hoffnung zu investieren, Johannes Markus, in diese Person, auch wenn es sonst niemand mehr sieht. Ich wage es nochmal, Hoffnung reinzusetzen. Der Petrus war der Hoffnungsträger für den Cornelius, für das ganze Haus dort. Er war bereit, einen riesen Schritt zu machen aus seiner Komfortzone und zu sagen, ich bin der Hoffnungsträger, wir sind die Hoffnungsträger für unser Umfeld. Wir finden in der Apostelgeschichte 12 einen ganz krassen Kontrast. Am Schluss von diesem Kapitel wird noch das Ende vom König Herodes beschrieben. Der König Herodes war sehr ein selbstverliebter Mensch. Er hat geschaut, dass es seinem Reich gut geht, dass er die guten Sachen erlebt. Er hat Jesus gesehen, damit er noch irgendein Wunder sieht und es ihm besser geht. Und am Schluss von seinem Leben hat das Volk gesagt, das ist so ein Guter, das ist wie ein Gott. Und hat es auf sich einwirken und hat es eingesogen und denkt, ja, ich bin der Siebensieg. Ist auf der Stelle gestorben in diesem Moment. Die Bibel sagt, von Würmer verfressen. So ein krasser Kontrast zu diesen zwei Männern, dem Petrus und dem Barnabas, die sagen, ich investiere mich, ich gebe mich her für andere, ich bin ein Hoffnungsbringer. Ich lebe nicht für meine Selbstverherrlichung, sondern ich gebe mich anderen Herren. Ich glaube, Gott will uns ermutigen und auffordern, heute Morgen irgendwo einen Schritt zu machen, sagen, wo kann ich nächste Woche ein Hoffnungsbringer sein? Wo ist vielleicht ein grösserer Brocken, wo ich merke, hier will Gott, dass ich irgendetwas von meiner Geschichte hinter mir lasse und einen neuen Schritt wage. Und Herr, ich danke dir für die Geschichte von diesen Hoffnungsbringern, von Petrus, von Barnabas, von Paulus, wo sie bereit waren, alles herzugeben, damit dein Reich Form annehmen kann, Gestalt annehmen kann. Und Herr, schenke uns Gnade, zu hören, wo das wir Hoffnungsbringer sein sollen. Und gleichzeitig die Bereitschaft zu sagen, ich bin bereit für Veränderung, ich bin bereit für einen Schritt zu gehen, ich bin bereit, den Hoffnungsbringer zu sein, den Zeugen zu sein, den du mich hast berufen. Und Herr, ich bitte dich um viel Gnade, um viel Glauben, Herr, für die nächste Woche so Hoffnungsschritte zu machen.